Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech & Nature. Mein Name ist Jasmin Spreer. Wasser wird ein immer rareres Gut. Das Startup Imhotep Industries hat das lange erkannt und arbeitet an einem atmosphärischen Wassergenerator, um so Trinkwasser aus der Atmosphäre zu ernten. Dafür gab es nun auch eine Million als Investment. Bei mir heute zu Gast Walter Kreisel, einer der Gründer. Hallo Walter, willkommen bei mir im Gespräch.
Hallo, freut mich, bei dir zu sein.
Sehr gerne. Zunächst einmal möchte ich natürlich beginnen mit den Glückwünschen, wie sich das gehört. Herzlichen Glückwunsch zu der 1 Million Euro. Kommen wir aber direkt zum Praktischen. Die habt ihr ja nicht umsonst bekommen, sondern für euren Wassergenerator. Ihr nennt ihn Fantor. Wie weit seid ihr denn damit?
Der Name Fantor kommt vom Elefanten. Und zwar können Elefanten sehr weit Wasser riechen und vor allem Wasser in ihrem Rüssel und ihrer Lunge transportieren und zu ihren Kindern bringen. Mhm. Und das hat uns sehr imponiert und darum haben wir diesen Wassergiganten, weil die ziemlich große Geräte auch sind, auch nach dem Elefanten benennt.
Ja, sehr spannend, denn damit hat man gleich ein Bild vor Augen. Natürlich hat euer Gerät kein Rüssel, aber trotzdem, die Funktion ist ja dann somit ähnlich. Aber grundsätzlich, wie weit ist denn die Entwicklung? Ist das noch eine Idee? Ist das noch eine Vision oder konntet ihr die schon in der Praxis umsetzen? Wie weit ist die Entwicklung des Fantors?
Also die Entwicklung von Fantor haben wir in unserem Innovation Hub innerhalb der NEOM-Gruppe gestartet, aus einem Grund, weil wir uns über die dezentralen Energien und Verfügbarkeiten und Services sehr stark interessieren. Und so wie wir auch Strom und Mobilität und Wärme und Kälte dezentral erzeugen können, war es für uns eigentlich auch klar, dass man hier aus der Atmosphäre Wasser erzeugen kann. Das heißt, man nimmt den elektrischen Strom aus der Photovoltaikanlage, speichert diesen und produziert somit Kälte. Und wenn man kalte und warme Luft kombiniert, dann kann man Wasser heraus extrahieren und Wasser aufbereiten. Sprich, es ist ein atmosphärischer Wassergenerator, der mit elektrischer und sauberer Energie betrieben wird und damit auch Wasser produziert. Mhm. Und das Spannende war, dass wir, also meine Frau, die Melita, und ich mich schon mit Freunden sehr lange mit einem karitativen Projekt in Afrika beschäftigen, war es immer das Problem, dass wir dort mit dem Wasserversorgung sehr, sehr große Probleme haben. Also, und dabei haben wir uns irgendwann mal das Ziel gesetzt, dieses Problem auch zu lösen. Und einer unserer Kollegen, der Manfred Ledermüller, der Co-Founder von Imhotep Industries ist, hat gesagt, Walter, ich würde das Problem gerne lösen. Er hat eine Idee. Mhm. Und somit haben wir dann dem Idee etwas Raum gegeben und auch Kapital, Startkapital gegeben. Und somit haben wir damals vor 2,5 Jahren diese Idee in eine physische Anlage also realisiert und haben diese Anlage entworfen, gebaut und zertifiziert. Mhm. Und danach diese Anlage in den Markt gegeben, die Anlage zu testen. Wir wurden aber in diesem damaligen Innovation Hub, also bei uns innerhalb der Firma, von Corona gebeutelt. Also der Globalisierungsmarkt war natürlich ein riesengroßes Problem, die Maschine in dem ersten Corona-Jahr zu versenden und zu verschicken und die Inbetriebnahme, weil die Maschine geht ja nur dort, wo auch eine hohe Luftfeuchtigkeit ist.
Natürlich, ja.
Und das eine ist die Zertifizierung im Labor, aber das andere ist der Echtzeitbetrieb wirklich unter harten Bedingungen. Und wir haben es aber geschafft, hier jetzt in Dubai diese Maschine auch den Echtzeittest zu legen, waren dabei auch bei der Weltausstellung an der Expo, bei dem Water Week und haben auf The World jetzt die Maschine schon mehrere Tage laufen und ernten tatsächlich mehr als 10.000 Liter Wasser pro Tag mit reiner, sauberer elektrischer Energie aus der Sonne.
Mhm. Du hast gerade gesagt, dass natürlich bestenfalls in Regionen eingesetzt wird, wo auch hohe Luftfeuchtigkeit natürlich vorhanden ist. Warum denn jetzt Dubai als Standort für diesen Langzeittest? Dubai ist ja jetzt nicht besonders bekannt für eine extreme hohe Luftfeuchtigkeit, oder? Wie kamt ihr da auf Dubai?
Also grundsätzlich kann man, umso höher die Lufttemperatur ist, die Luftfeuchtigkeit immer herausziehen. Die Frage ist, redet man über die absolute oder die relative Luftfeuchtigkeit? Denn absolut gesehen ist umso wärmer, umso mehr Wasser in der Luft. Mhm. Es geht tatsächlich nur um die absolute Luftfeuchtigkeit und da ist Dubai sehr wohl ein Land, wo sehr, sehr hohe Temperaturen sind und dadurch erstens die Photovoltaikanlage sehr gut funktioniert und zweitens auch dieser Extraktionsprozess gut zum Testen ist. Das Gute ist auch, dass man in Dubai einen hohen Wasserpreis hat, mhm. denn es ist auch die Frage, was zahlt der Kunde schlussendlich fürs Wasser, weil man wendet ja die Maschine minus Abschreibung, also Maschine minus dividiert durch Abschreibung, ja, minus Stromkosten ist gleich Wasserkosten. Mhm. Und wir kommen hier in Dubai auf circa aktuell 4,5 Cent pro Liter Wasser. Und das ist halt 10 bis 100 Mal so billig wie das Bottled Water aus der Flasche. Und auf der World ist ja das Problem, dass man auf den Inseln nur Bottled Water bekommt, ja, und somit man Wasser hier auch Trinkwasser in Trinkwasserleitungen bereitstellen kann und auch der Preis und der Case hier einfach funktioniert. Das ist ein sehr, sehr wesentlicher Unterschied.
Was wäre da jetzt euer Konzept, dass ihr im Endeffekt die Maschine und die Technologie zur Verfügung stellt und den Wasserverkauf dann entsprechend auslagert? Oder wie würdet ihr euch dann den späteren Verlauf sozusagen vorstellen, wenn der Fantor sozusagen jetzt nicht nur als Prototyp in Dubai aktiv ist, sondern auch in weiteren Standorten? Also wie wäre der Business Case da für euch?
Also wir entwickeln gerade mit einem Partner im Süden von Nordamerika, also zwischen Texas und Mexiko, über 150 Tankstellen. Ich sage jetzt darum Tankstelle. Speziell im Süden von Nordamerika ist das Problem, dass der Grundwasserspiegel aufgrund von Trockenheit, also das, was wir die letzten 2-3 Monate in Österreich verspüren, ist dort ja seit mehr als 15 Jahren der Fall. Mhm. Und dass die Temperatur den Grundwasserspiegel immer mehr verdunsten lässt und eigentlich auch nach Wasser nicht mehr gebohrt werden kann, weil über 100 Meter bohren kein Wasser mehr kommt. Mhm. Und hier ist es so, dass die Elektrifizierung, weil ja auch jetzt Tesla selbst in Texas ist, ja, und hier auf der einen Seite Strom produziert wird, um elektrische Fahrzeuge zu laden, aber auf der anderen Seite, um auch Wasser zu laden. Mhm. Also wie stellt man sich das vor? Man fährt in einen großen, so wie bei uns auf der Autobahn, ist es mehr oder weniger eine Autobahnraststätte, nur dass ich dort erstens das Kabel ins Auto stecke und den Wasser Tank auffülle, mhm, und ich dort meine Mundartwasserblutzer, ja, also das Wasser, 25 Liter Wasserspender, die normal umherstehen, und man bringt diese 25 Liter Behälter zurück, tauscht die aus, die werden gewaschen und füllt tatsächlich live diese Behälter wieder voll. Mhm. Und das heißt, man kann hier bis zu 100 Fahrzeuge gleichzeitig elektrisch laden und Wasser tanken, mhm, um eben diese extrem vertrockneten Regionen zu schützen, um die Wirtschaft dort aufrechtzuerhalten, okay, damit die Menschen dort nicht absiedeln, weil es eigentlich keine einzige Grundwasserquelle mehr gibt. Jetzt kann man sagen, das wird schon in Europa nicht kommen. Also ich würde es wünschen, dass es nirgendwo auf der Erde kommt. Das ist halt das Notwendige, also das Leid des Klimawandels, dass wir durch das Verbrennen von 150 Jahren fossilen Energiequellen erst der Klimawandel höhere Temperaturen hat und mehr Sonnenstrahlung hat, mhm, und damit auch die Verdunstung nicht zu stoppen ist. Und wenn wir, also es geht nicht darum, dass wir hier die Welt retten müssen, aber es geht darum, dass wir Menschen ihre Absiedlung etwas angenehmer gestalten oder ihre Anpassung an die Klimaverhältnisse etwas Zeit geben, mhm, um eben nicht in der Not absiedeln zu müssen. Mhm.
Wie sieht es da aus? Wie schlägt sich der Fantor da in puncto Energieeffizienz? Du hast es gerade schon gesagt, in Dubai ist auch genug Solarenergie vorhanden, um entsprechend das zu nutzen. Wird der Fantor aus 100% erneuerbaren Energiequellen gespeist? Und ist natürlich die Frage, auch Erneuerbare sind momentan natürlich noch ein rares Gut, beziehungsweise gibt es natürlich Wind und Solar theoretisch en masse, aber die Technologien sind nicht entsprechend ausgebaut. Also wie effizient ist der Fantor da in dem Moment? Wie viel Energie wird gebraucht, um 10.000 Liter Trinkwasser zu produzieren?
Also die wichtigste Kennzahl, die wir bei der Entwicklung von Fantor erreichen wollten, ist 250 Watt, mhm, für einen Liter Wasser. Das heißt, eine Kilowattstunde, die hier in Österreich, sage ich, 20 Cent kostet, wären praktisch 4 Liter Wasser, um zu produzieren. Und in diesen Energiekosten sind noch nicht die Wartung dieser Maschine und der Kauf der Maschine drinnen, wobei diese nur ein Bruchteil von dem ist, wenn ich über 10, 15 Jahre damit Wasser produzieren kann. Das heißt, umso günstiger die elektrische Energie ist, umso günstiger ist auch das Wasser, das produziert wird aus der Luft. Mhm. Und das stimmt, man kann einen Fantor theoretisch genauso mit Nuklearenergie oder Netzenergie oder Dieselgenerator betreiben, was natürlich eher eine Frage ist von dem, der die Maschine kauft und betreibt. Das können wir aktuell sehr schwer beeinflussen. Also aktuell finanziert sich Imhotep Industries von Investoren, mhm, und es wird sich aber sehr, sehr schnell drehen, weil der Anschaffungspreis sehr, sehr hoch ist. Also wir können ja gar nicht mal 100 oder 1000 Maschinen produzieren. Das heißt, man befindet sich hier noch in einem Stadion, wo man noch Kleinserien fertigt. Und diese Kleinserienfertigung sind hauptsächlich Testdummies, wo die Kunden, die hier hunderte oder tausende Stück brauchen, Anlagen testen. Und wenn das glückt und es schaut sehr, sehr gut aus, dass man mehrere 50 Stück pro Kunden verkaufen kann, die echt dort ein Problem lösen. Und wir wünschen uns natürlich, dass es mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Mhm. Und mit dezentraler Energie, weil ich mir dann auch die Netzkosten und Steuern spare. Aber das ist natürlich eine Frage, was mit dem Wasser passiert. Man muss sich vorstellen, wir haben Anforderungen von Wasser für Wasserstoffproduktion. Also ich kann somit in der Wüste, wo kein Wasser ist, jetzt auch Wasser produzieren und elektrische Energie in Wasserstoff umwandeln, als Beispiel. Ich kann aber auch Prozesswasser für ganz einfache Anforderungen wie Toilettenspülung oder Reinigungsprozesse. Also geht es gar nicht mal um Trinkwasser, denn man muss sich vorstellen, im Fall eines Wasserblackouts, also man kann sich in Österreich sowas ja gar nicht vorstellen, Stromblackout versteht man noch, aber Wasserblackout heißt, dass dieses eine kleine Wasserleitung in einem Hochhaus nicht mehr funktioniert und die 100 oder 1000 Familien in einem Hochhaus nicht mehr ihre Toilettenspülung betätigen können. Und dann ist so richtig Kacke am Dampfen, wenn ich erstens...
Wortwörtlich.
Ja, wortwörtlich, genau. Und da muss man sich eigentlich erstmal überlegen, was es heißt, in so einem schönen Land Europa zu leben, wo Strom und Wasser vom zentralen Versorger kommt, das aber im Rest der Erde eigentlich nicht klar ist. Und es ist total spannend, wie viele Applikationen oder wie viele Anforderungen hier eintrudeln bei diesem kleinen Team und wir bei Weitem nicht alles abarbeiten können und uns hier sehr stark aktuell eben auf Trinkwasser und Prozesswasser konzentrieren. Und bei Kunden, die gerne bereit sind, auch für eine Anlage mehr zu bezahlen und noch nicht das Serienstandard-Level haben, weil wenn wir 100 oder 1000 Stück dann produzieren können, ist natürlich der Gestehungskosten der Maschine deutlich günstiger.
Mhm. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, es gibt schon einige Kundinnen sozusagen, es sind schon die vor allen Dingen Test-Dummies dann sozusagen im Umlauf. Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren? Also wie viele Fantors sind jetzt tatsächlich schon in der Realität umgesetzt? Wie können wir uns da ungefähr die Größe momentan vorstellen?
Also unter Test-Dummies möchte ich sagen, Dummy stimmt nicht. Ja. Test-Dummy heißt, die Anlagen funktionieren tatsächlich. Man sieht es auch dann, wenn Sie auch unser Social Media begleitet, auf Immotep Industries sieht man auch die Videos und die Funktionen. Es ist nicht nur zertifiziert, sondern die Maschinen produzieren tatsächlich Wasser und nicht wenig Wasser. Mit Test-Dummies meinen wir, dass einfach der Anschaffungspreis zur Wirtschaftlichkeit vom Liter Wasser bei weitem nicht produktiv ist. Aber unsere Kunden kaufen ja nicht eine Maschine, sondern unsere Kunden sind ja ganze Städte oder Länder oder durchaus auch das Rote Kreuz weltweit bis zum militärischen Case, wo Wasser gebraucht wird, bei Grenzübergängen etc., weil es geht ja darum, dass Menschen, die nicht weiterreisen dürfen, ja auch irgendwas trinken müssen. Und mit Test-Dummy meinen wir, dass einfach der Preis des Wassers in keiner Relevanz steht zur Serienentwicklung. Und das ist auch gut so, weil damit auch wir dazulernen, vor allem was das ganze Thema Software betrifft. Das haben wir in der Neum-Gruppe ja mit unserem Intuit, Internet of Energy, ja schon sehr, sehr weit, dass wir schon tausende Anlagen überwachen, nämlich auch stromproduzierende Anlagen und hier die Wetterprognosen und die Forecasts auch alle monitoren und tracken über Machine Learning-Algorithmen halt verbessern und verbessern. Und wenn die Maschine dann in der Serienproduktion mit der Software entsprechend läuft, ist eben deutlich unter 250 Wattstunden pro Liter Wasser die Erzeugung möglich, in Serienmaschinen auch.
Gut, ich würde sagen, wir machen dann direkt weiter. Und zwar, jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit über den Fantor geredet, aber ich habe schon gelesen, nachdem bekannt wurde, dass ihr das Millioneninvestment bekommen habt, dass ihr auch an einem kleineren Fantor arbeitet, beziehungsweise auch weitere Dinge noch in Entwicklung sind. Also was bereitet Immotep Industries da noch vor?
Genau, also die Serientauglichkeit von Fantor ist von unserem Concept One, wenn man ihn so nennen darf, von diesen zwei Stück, die im Feld sind, jetzt ein Seriengerät abzuwandeln in einem stapelbaren Standard-Containerformat 20 Fuß und 40 Fuß. Und das wird ein 6.000 Liter und ein 10.000 Liter Gerät sein, das deutlich günstiger in der Anschaffung ist und auch deutlich einfacher in der Wartung und auch im Preis wahrscheinlich um gut ein Drittel günstiger sein wird und dadurch auch als Seriengerät in hunderten Stück auch baubar ist.
Okay, das ist sehr interessant. Und jetzt möchte ich mal gerne noch ein bisschen überleiten, weil du hast es die ganze Zeit vorher schon so ein bisschen angeteasert. Du hast immer wieder Neom erwähnt und das haben wir am Anfang aber gar nicht gesagt, weil du gehörst ja nicht nur zu Immotep Industries sozusagen, sondern du bist auch einer der Gründer von der Neom Group. Grundsätzlich nochmal ganz kurz in deinen eigenen Worten, was macht Neom und was liegt dir da jetzt mehr am Herzen, die Teilnahme bei NEOM oder Immotep Industries? Gibt es da ein Lieblingskind?
Also die NEOM-Gruppe wurde von mir 2018 gegründet und wir sind dort heute etwas mehr als 130 Kollegen und Kolleginnen und wir beschäftigen uns im Dachmarkt. Also Dach ist Deutschland, Österreich und Schweiz mit dezentralen Energiesystemen und brechen hier den Strommarkt auf und bringen die Services, die den großen Energieversorgern vorenthalten waren, in die Hosentasche der einzelnen Kunden, die sich mit einer Photovoltaik, Stromspeicher und Ladestation entsprechend elektrifizieren und digitalisieren, um vor allem Kosten einzusparen und eine sichere Energieversorgung zu generieren, um auch damit zu dekarbonisieren. Und in der aktuellen Situation sehen wir ja, was die Abhängigkeit von Gas und Öl mit sich bringt. Also die ganze Mannschaft der NEOM-Gruppe im Core-Business beschäftigt sich eben mit diesen dezentralen Energiesystemen, um jedem, der es auf den Versenz möglich ist, eine PV-Anlage, einen Stromspeicher und ein Elektroauto umzustellen, so schnell wie möglich zu realisieren, um Kosten zu senken und die Unabhängigkeit zu realisieren. Also das ist unsere Kernaufgabe und das ist auch das, was wir jeden Tag dazu kämpfen, im besten Sinne des Wortes. Und das Thema Immotep Industries ist uns eigentlich passiert, weil wir eben mit diesem karitativen Projekt immer wieder Wasserprobleme hatten in unserem Waisenheim in Afrika. Und dann habe ich den Manfred, meinen Co-Founder von Immotep Industries, gefragt, ob er hier eventuell im Innovation Hub mit anpacken will, ob er eine Idee hat. Und so haben wir einen ganz klassischen Startup-Case innerhalb der NEOM-Gruppe gelauncht, das jetzt wirklich auch sich damit sehr, sehr zielstrebig mit diesem einen Problem beschäftigt, aber eigentlich losgelassen ist. Also die Immotep Industries wird erwachsen und die wird selbstständig erwachsen. Ich darf dort im Advisory Board mitarbeiten. Aber wenn ich in der Früh aufwache und am Abend schlafen gehe, dann denke ich an das Core-Business von NEOM und um das Thema Energiewende voranschreiten zu lassen.
Ja, das ist ja auch gerade das Thema, kann man sagen, oder eines der Themen, die natürlich ausgelöst wurden, auch durch diesen Angriffskrieg in der Ukraine. Wir hatten schon mal das Vergnügen mit dir sozusagen. Du warst schon einmal Gast bei uns im Podcast-Format und damals hast du ein interessantes Wording genutzt sozusagen. Die Energiewende als größtes Friedensprojekt der Welt. Und jetzt wurde das ja auch verschiedentlich sozusagen von verschiedenen PolitikerInnen immer wieder aufgegriffen, erneuerbare Energien als Freiheitsenergien. Also dieses Wording findet immer mehr Platz sozusagen auch in der breiten Öffentlichkeit. Es wurde jetzt auch einiges diskutiert und neu eingeführt für die Energiewende aufgrund des Angriffskrieges in der Ukraine. Du bist jetzt schon sehr lang dabei in dem Bereich. Wie zufrieden bist du denn mit diesem aktuellen Schub Richtung Energiewende? Geht es für dich schnell genug oder bist du da noch eher unzufrieden?
Also Österreich ist, was das betrifft, ja politisch gesehen sehr, sehr weit. Also das kann ich nur begrüßen. Und wir brauchen weder mehr Förderungen noch Unterstützung, weil wir in Summe der Markt weit über 60.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sucht, die Photovoltaikanlagen installieren, die Speicher installieren. Das heißt, da fehlt es eher an den Facharbeitern und Facharbeiterinnen oder auch an den Spezialisten. Ein einziges Problem möchte ich loswerden, ist, unsere zentralen Netz- und Energieversorger spielen hier nicht mit. Die blockieren den Ausbau der erneuerbaren Energien, was nur geht, aber ist ja schon klar, weil sie natürlich den Verkauf ihrer Energiekraftwerke verlieren. Also alles, was ich vorher zentral produziere und verteile, ist mit jeder Anlage, die der Kunde kauft, natürlich ein Verlust für den zentralen Versorger. Und da muss ich vorstellen, wir haben aktuell, wenn wir eine Zählpunktanforderung für eine Installation einer Erzeugungsanlage oder Speicherungsanlage anfragen, 12 Wochen Wartezeit in einem verstaatlichten Betrieb. Also eigentlich ist es Meuterei von unseren eigenen Leuten für die eigenen Bürger. Das kann so nicht weitergehen. Man muss sich vorstellen, dass die Netzversorger sind in Wirklichkeit ein Dienstleister für uns Bürger und die müssen ein Netz bereitstellen, so dass wir verbrauchen und erzeugen können. Das ist ein Recht jedes Österreichers und dieses Recht können wir aktuell nicht von Gebrauch werden, weil datenschutzrechtlich zwischen Netzversorger und Energieversorger, die zwar irgendwo in der Aktiengesellschaft Schwestern sind, aber nicht miteinander sprechen dürfen und somit auch sich praktisch den Kunden es nicht ermöglichen, diese Anlagen zu installieren. Und das ist das Einzige, was ich appellieren möchte an die Mitarbeiterinnen, an den Energiekonzernen, nämlich das hier aufzustehen und nicht für Corona oder für irgendetwas anderes zu streiken, sondern tatsächlich aufzustehen und sich das von ihren Vorgesetzten, von den zentralen Landeskreisen nicht gefallen zu lassen, nämlich die eigenen Bürger und Bürgerinnen hier zu schikanieren, um nämlich diese Anlagen nicht errichten zu lassen. Und das ist für mich ein ganz klares Problem, das sofort gelöst gehört.
Aber die Energiekonzerne sozusagen müssen natürlich auch Richtung Energiewende voranschreiten, sonst wird es sie nicht mehr lange geben in der Form. Also es sind natürlich dort auch verschiedene erneuerbare Projekte in Umsetzung. Warum wird es trotzdem blockiert?
Ja, es wird blockiert, weil sie diese Geschwindigkeit nicht mitgehen können. Und währenddem Startups und Installationsbetriebe 10 Anlagen pro Tag bauen, kann ein Energieversorger nur eine Anlage pro Woche bauen. Und das Problem ist einfach, dass die ihre zentralen Kraftwerke, die noch nicht abgeschrieben sind, vor allem auch Gaskraftwerke, betreiben wollen, so lange, bis sie Cashflow-positiv sind. Und wenn man hier ganz ehrlich zu den Bürgern gehen würde und sagt, hey, wir drehen das ab, es kostet uns so und so viel Geld. Die Bürger würden ja Kapital in die Hand nehmen, um gemeinsam hier anzupacken. Aber hier gibt's ganz klar das Problem, dass die Grenzen und die Hürden und die Mauern zwischen uns Abnehmern, Bürgern sind und den Versorgern und hier im Prinzip nicht auf Augenhöhe mit uns kommunizieren.
Du hast jetzt gerade noch gesagt, es geht um auch Gaskraftwerke und Gas ist natürlich das Thema aktuell auch oder eines der aktuellen Themen. Aber jetzt ist die Angst natürlich vor der Gasknappheit. Da kamen jetzt auch wieder andere Energiequellen mit einmal ins Gespräch, unter anderem verstärkte Nutzung von Kohle wieder in Deutschland beispielsweise oder auch Verlängerung von Atomkraftwerken. Glaubst du, das wird die Energiewende jetzt tatsächlich eher noch negativ tangieren, die aktuelle Situation, statt dem positiven Schub nach vorne?
Nein, glaube ich nicht. Also das ist durch. So, man kann sich es noch nicht vorstellen, aber so wie die Leute eben für andere Dinge protestiert haben, werden die Leute aufstehen und werden die Politik auffordern. Also die Fridays for Future wird wahrscheinlich 7 Tage die Woche gehen und die Politik ist gefordert, sofort zu handeln. Denn die Technologien sind da, es ist auch der Wille da, aber aktuell geht es halt darum, dass manche Positionen noch sehr gut im Sattel sitzen und hier in Wirklichkeit einfach alte Systeme aufrechterhalten werden. Man muss schon dazu sagen, dass es extrem schwierig ist, diesen unglaublichen Energiehunger tatsächlich zu stillen. Also das ist eine unglaubliche Herausforderung, hier bis 2030 komplett auf Erneuerbare umzustellen. Wir haben einfach in den letzten Jahren viel zu viel Gas und Öl importiert. Aber das Gute ist, dass spätestens mit diesem Konflikt zwischen Russland und Ukraine komplett klar ist, dass es so nicht weitergeht. Und ich sage ja auch ganz deutlich, auch nicht mit amerikanischem Flüssiggas. Ja. Ich bin jetzt nicht der beste politische Versteher, aber dass wir in Russland das Erdgas abschalten und in Amerika Flüssiggas ankaufen, das kann ja auch nur ein kurzfristiger Übergangspunkt sein, weil da wären wir die Norweger ja viel, viel lieber wie die Amerikaner, was innerhalb Europas passiert und die Leitungs- und Wege viel geringer sind. Dass natürlich bei diesen unglaublich hohen Energiepreisen der Amerikaner viel Spaß daran hat, den Energie aus Amerika zu uns zu bringen, ist auch klar. Aber es ist ja der nächste Konflikt vorprogrammiert. Mhm. Und dabei geht es echt darum, wir sollten uns überlegen, um unser tägliches Bedürfnis so weit zu reduzieren, dass wir da rauskommen. Ansonsten wird es viel tiefere Einschneidungen geben, wo wir nicht mehr rauskommen.
Du hast es gerade schon angesprochen, bis 2030 erneuerbare Energie. Und zwar möchte ja Österreich bis 2030 es schaffen, dass der Strom nur noch aus erneuerbaren Energiequellen entsprechend generiert wird. Und dafür wurde unter anderem auch, um den Ausbau der erneuerbaren Energiekraftwerke zu gewährleisten, letztes Jahr im Juli das Erneuerbaren Ausbaugesetz nun verabschiedet, mit dem es auch möglich ist, erneuerbare Energiegemeinschaften zu eröffnen. Und ich habe gesehen, auch ihr habt euch ja in dem Feld sozusagen schon positioniert. Auch ihr gebt an auf eurer Website, dass ihr Menschen sucht, mit denen ihr eine erneuerbare Energiegemeinschaft starten wollt. Was wäre dabei die Rolle von NEOM und wie kann ich bei euch beitreten? Also was brauche ich als Voraussetzung?
Also wir stellen am 31. März bei NEOM Live 03, bei unserem 3-Jahres-Jubiläum, bei einem hybriden Event vor, die NEOM App. Also die NEOM App kann man sich vorstellen, ist eine Applikation auf einem Smartphone, auf einem Android oder iPhone, wo du diese vielen kleinen Dinge wie Energiegemeinschaften in deiner Hosentasche hast. Wir haben mit unseren Applikationen und Anwendungen ja auf der einen Seite die Elektrifizierung gefördert, mit der Software die Digitalisierung gefördert und jetzt geht es um die Demokratisierung. Das heißt, diese Services und Features, die bis heute den großen Energieversorgern vorenthalten waren, um Strom zum Negativpreis zu handeln, um die CO2-Quoten zu verkaufen etc., dass wir diese Werte innerhalb einer Energiegemeinschaft auch bespielen. Ja. Das heißt, und man kann sich das so vorstellen, dass so wie du heute auf iTunes oder Spotify unterschiedliche Musik hörst und dir nicht mehr Gedanken machen musst über, wie komplex Musik aufnehmen ist und wie komplex eigentlich ein CD-Wechsel früher war, wirst du bei uns in der Neom-App in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr Features generieren, die digitale Produkte abbilden. Und genau um das geht es. Es geht darum, dass wir als jemand, der sich nicht auskennt, aber trotzdem Strom kommuniziert, in einer digitalen Customer Journey Services angeboten bekommt, um eben seine Energiekosten zu reduzieren, um saubere Energie zu konsumieren und um dabei einen gewissen Mehrwert zu realisieren, egal ob man eine Photovoltaikanlage besitzt oder auch nicht besitzt. Mhm.
Wie würde die Neom Group in dem Moment da profitieren von sozusagen an den Teilhaber an so einer Energiegemeinschaft? Also was ergibt sich dafür wirtschaftlich bei euch?
Also wirtschaftlich ist es im Prinzip eine Plattform, wo sich Prosumer und Consumer, also Verbraucher und Erzeuger treffen. Man kann sich das so vorstellen wie das Tinder für Energiegemeinschaften, dass wir die eine Energiegemeinschaft und die andere Energiegemeinschaft verbinden, um gemeinsam Strom zu handeln zum Tagespreis. Und ich glaube, das geht's. Es will kein Mensch einen Verein gründen, kein Mensch einen Verband gründen. Und kein Mensch möchte im besten Fall einen Vertrag unterschreiben, sondern man lädt sich eine App runter, man fotografiert seinen Smart Meter und seine Stromrechnung und den Rest übernimmt dann Neom, damit man in diesem Universum auch irgendwie einen Wald vor lauter Bäume sieht. Und genau das ist unsere Hausaufgabe. Das ist das, was wir mit Internet of Energy und Neom auch realisieren, dass wir diesen Zugang, diese Vorteile, die der Energiemarkt bringt, wirklich auch zu jedem Einzelnen nach Hause bringen.
Und die Kundinnen würden dann in dem Moment dann aber einen Mitgliedsbetrag an euch entrichten dafür, dass sozusagen ihr das alles übernimmt, das Organisatorische, oder wie wäre sozusagen dann, wie zahlt sich das aus für euch?
Also Neom verlangt für das nur sehr, sehr wenig pro Kilowattstunde für diesen Service, um Energie praktisch zu transportieren, aber digital zu transportieren und um den Käufer und Verkäufer praktisch zu clearen, ja, und zu billen. Aber was wir tun, ist, dass wir die Services darauf dann natürlich dem Kunden bringen. Aber ein Beispiel: Wenn man einen Stromanbieter wechselt außerhalb einer Energiegemeinschaft, nicht? Angenommen, ich bekomme 50% meines Stroms von der Energiegemeinschaft und 50% von meinem Reststromversorger. Und wenn ich diesen wechsle, gibt es ja eine Wechselgebühr, eine Provision. Und diese Provision zahlen wir dem Kunden zurück und dabei nehmen wir uns eine Provision. Das heißt, wir agieren hier wie ein Makler, oder zum Beispiel, wenn ein Kunde Strom einspeist, würden wir diesen Strom, eingespeisten Strom, die Zertifikate für den Kunden verkaufen und den Großteil dieses Verkaufs dem Kunden wieder in seine Wallet spielen und uns dabei wieder diese Maklerprovision nehmen. Und diese vielen Services, die hier kommen werden in den nächsten Monaten und Jahren, sind sehr, sehr wirtschaftlich, vor allem wenn man diese digitalisiert und dezentralisiert und demokratisiert hat. Und der einzelne Kunde das in Wirklichkeit als Feature sieht, die schlussendlich seine Unabhängigkeit und seine Sauberkeit fördern und die Kosten reduzieren.
Mhm. Und wie sieht es da aus in der Praxis? Jetzt abgesehen vom Launch eurer App, die du gerade schon angekündigt hast, gibt es auch schon eine erneuerbare Energiegemeinschaft, die in den Startlöchern steht, oder wird sich das dann erst danach ergeben?
Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen weit über 50 Energiegemeinschaften gegründet und ich glaube, es werden bis Jahresende mehrere tausend sein.
Na, Wahnsinn. Damit sind die Ziele somit also groß gesteckt und vor allen Dingen auch das, was im nächsten Jahr noch zu erwarten sein wird. Ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ich werde auch dann den Launch der App verfolgen und mir die entsprechend anschauen. Lieber Walter, für den Moment danke ich dir aber erst einmal für das Gespräch. Und ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht und natürlich auch mit dem Fantor. Und danke dir erst einmal für die Zeit an dieser Stelle.
Danke für das tolle Interview und schöne Grüße nach Wien und wir sehen uns bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.